Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler. Wir sind wieder auf Sendung und beantworten eure Fragen. Heute ist unser Wir natürlich wieder ein Wir mit Christina.
Und Lutz.
Und Lutz, genau. Die erste Frage kommt von Sabina.
Sabina bäckt nach dem Perfektionsbuch und sie hat einen Dampfgarer und sie fragt, ob sie die Rezepte jetzt auch im Dampfgarer backen kann, beziehungsweise wie sich dann die Zubereitung ändert.
Das ist mal so eine Frage, da winde ich mich ein bisschen, weil der Dampfgarer nicht zum Brotbacken gedacht ist. Es geht schon, aber er hat immer den Makel, zumindest die, die ich kenne, dass er keine 250 Grad schafft oder 260, 270 Grad im Zweifel und dann zudem noch mit Umluft oder Heißluft arbeitet. All das ist nicht so komfortabel für so ein Brot. Hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge auch schon kurz drüber geredet. Also jetzt ist der Dampfgarer ja da und man muss ja irgendwie Brot backen. Dann wäre eine Option, das im Gusseisentopf zu machen, also den Dampfgarer so heiß wie möglich zu heizen mit dem Gusseisentopf da drin und dann das Brot in den Gusseisentopf zu kippen oder den Teigling für das Brot. Das wäre die eine Variante, wenn auch das nicht geht, weil vielleicht der Gusseisentopf nicht reinpasst. Manchmal sind die Dampfgarer ja auch ein bisschen flacher und nicht so breit wie ein Backofen. Dann muss man es natürlich so backen, aber dann auch da einen Backstein verwenden. Kann man sich auf Maß zusägen lassen oder selber zusägen. Mit Aufheizen ungefähr eine Stunde, bis der richtig heiß ist, was der Dampfgarer halt hergibt. Und dann ganz normal auf den Backstein geben und backen. Mit Dampf, das ist dann das kleinere Problem im Dampfgarer. Das größere Problem wird tatsächlich die Temperatur sein und die Frage, wie lang dampfe ich denn oder wie viel. Der Dampfgarer macht ziemlich viel Dampf. Wir wollen das Brot ja backen, nicht dämpfen. Also nur die ersten 1-2 Sekunden richtig viel Dampf und dann Dampffunktion ausschalten und weiter backen.
Marc hat eine Frage zum Malzstück im Zusammenhang mit der Kenwood und er fragt, ob er das Gerät problemlos so lange laufen lassen kann, bis das Malzstück fertig ist.
Ja, das hängt jetzt ein bisschen von der Cooking Chef ab, aus welchem Jahr die ist, also welches Modell, weil die ersten Cooking Chefs, die konnten nur 3 Stunden am Stück laufen, dann gingen sie aus. Und die aktuellen schaffen, glaube ich, 8 Stunden. Das wäre also das Maximale, was man an Zeit einstellen kann, um das Ganze laufen zu lassen mit Heizfunktionen dabei. Also 8 Stunden, das ist schon mal nicht schlecht. Wenn man die ersten 3-4 Stunden sozusagen noch im Wachzustand ist, dann kann man vorm Schlafengehen nochmal die Zeit hochdrehen auf 8 Stunden. Dann kommt man auch auf die 12 Stunden, die es manchmal braucht, wenn man kein Aktivmalz zugeben soll. Wenn man es mit Aktivmalz macht, dann sind es ja sowieso nur 2-3 Stunden, dann funktioniert das eh. Und das Problem ist, das Problem. Die Maschine ist darauf ausgelegt, dass sie diese Zeit rühren kann und auch heizen kann. Das ist kein Problem. Das Problem selbst ist eher die Menge. Da muss man ein bisschen aufpassen. Also wenn man jetzt nur ein Brot backt mit der Malzstückmenge, die da steht, dann verdunstet so viel Wasser in den Schüsselraum. Ist ja relativ viel Raum und wenig Malzstück drin, dass das Malzstück wahrscheinlich trocken wird und verkrustet und sich dann irgendwann nichts mehr rühren lässt, weil nichts mehr da ist, was rührfähig ist. Also da gern irgendwie die 5-fache, 6-fache, 7-fache Menge Malzstück herstellen, damit das auch wirklich lohnt, in der Schüssel zu rühren und den Rest Malzstück, den man nicht braucht, dann portionsweise einfrieren. Das geht wunderbar, dann spart man sich auch ständig den Aufwand, immer Malzstücke herstellen zu müssen. Und man kann dieses Malzstück ja auch in andere Brotteige reingeben als Geschmackskomponente und als natürliches Backmittel, was dann auch die Krusteneigenschaften noch verbessert. Also es wird ein bisschen brauner, ein bisschen knuspriger und das Brot an sich schmeckt auch besser.
Nina würde gerne in Rezepte Buchweizen oder Hirsemehl integrieren. Sie findet aber, wenn sie im Netz nach entsprechenden Sachen sucht, nur komplette Buchweizenrezepte und keine Informationen dazu, ob sie einen Weizen- oder Dinkelanteil durch Buchweizenmehl oder durch Hirse ersetzen kann, beziehungsweise eben welcher Anteil ersetzbar wäre.
Dann kann ich jetzt zu meiner Lieblingszahl kommen, nämlich 10%. Das ist die Menge an Zutaten, die ich immer in irgendeinen Teig einmischen kann, ohne dass ich großartig den Brotcharakter verändere oder den Teigcharakter. Ich kann also alles so beibehalten wie bisher und mische einfach noch 10% irgendwas dazu. Und ob das jetzt eine Olive ist oder ein Stück Tomate oder Käse oder Buchweizen oder Hirse, das ist erstmal egal. Ich gebe es erstmal zu und verändere den Teig damit kaum. So, jetzt müssen wir uns die einzelnen Geschichten angucken. Buchweizen ist kein Süßgras, zählt also nicht als Getreide, wird also nicht in die 100% Mehl eingerechnet, auf denen die Rezepturen meistens basieren. Wenn ich jetzt also ein Kilo Weizenmehl verarbeiten würde im Rezept, könnte ich 100 Gramm, also 10% davon, Buchweizen zugeben und müsste sonst nichts ändern, außer vielleicht ein bisschen mehr Wasser nehmen, das zeigt sich dann am Teig. Aber die andere Mehlmenge, die 1000 Gramm, bleiben konstant. Schaue ich zu Hülse, dann sieht die Welt ein klein bisschen anders aus. Hülse gehört zu den Getreiden, zu den Süßgräsern. Wenn ich davon 10% einmischen will, dann ersetze ich den Weizenanteil damit. Also wenn ich 1000 Gramm Weizenmehl im Rezept habe und ich 100 Gramm Hülsemehl einarbeiten möchte, dann nehme ich 100 Gramm weniger Weizenmehl, also 900 Gramm Weizenmehl und 100 Gramm Hülse. Das verlangt die Rezeptentwicklungsphilosophie, weil danach unterschieden wird, was ist ein Getreide und was ist kein Getreide. Buchweizen ist ein sogenanntes Pseudogetreide. Weizen impliziert eigentlich, dass es auch zu dem Weizen gehört, ist aber nicht so botanisch. Also bei Buchweizen auf die 1000 Gramm noch 100 Gramm drauf und bei Hülse nehme ich 100 Gramm weniger Weizenmehl und dafür 100 Gramm Hülsemehl dazu. Und dann muss ich wahrscheinlich am Wasser auch nicht mehr so arg viel ändern. Das wird sich dann zeigen an der Teigkonsistenz beim Zusammenmischen. Und so geht das mit allen anderen Zutaten auch. Und wenn man dann gemerkt hat mit 10%, naja, es ist ganz nett, ich mag aber Buchweizen so sehr, dass ich diesen penetranten Geschmack noch deutlicher wahrnehmen möchte, das war jetzt überhaupt nicht persönlich eingefärbt, dann kann ich auch 20% Buchweizenmehl nehmen oder 30%, aber dann wird sich im zunehmenden Maße auch die Teigkonsistenz verändern und die Teigstabilität verändern, weil ja Buchweizen kein Glutengerüst aufbaut und ich natürlich den Weizenanteil dann mit dem Buchweizen verdünne und entsprechend weniger Gluten auf den Gesamtteig bezogen im Teig steckt und entsprechend das Teiggerüst schwächer wird. Auch bei Hülsemehl wäre das dann so, obwohl es ein Getreide ist, aber es ist kein Getreide, das Gluten enthält.
Annettes Frage geht in eine ähnliche Richtung. Sie hat Bio-Haferkleie geschenkt bekommen mit dem Hinweis, die könnte sie doch bestimmt zum Brotbacken gut gebrauchen. Jetzt möchte sie aber kein Low-Carb-Brot oder sowas ähnliches backen, sondern ein ganz normales und da die Haferkleie mit integrieren. Sie hat aber dazu bisher noch kein Rezept gefunden und fragt, ob du eine Idee hast.
Ja, das ist tatsächlich so wie Ninas Frage. Da kann man einfach erstmal, ja, wenn man es nicht besser weiß, 10% Haferkleie mit einmischen in ein Brot. Hafer zählt zum Getreide. Hier müsste eigentlich auch die Regel greifen, die ich gerade beim Hülsemehl angewandt habe. Also wenn ich ein Kilo Weizenmehl im Rezept hätte, müsste ich 100 Gramm rausnehmen und dafür 100 Gramm Haferkleie rein. Hier nun kommt die Ausnahme von der Regel, die Haferkleie schwimmt ja nur so im Teig herum. Also sie hat überhaupt keine Wirkung, also keine Wirkung ist übertrieben, aber sie hat geht keine Bindung ein mit dem Teig. Deshalb rechne ich diese Haferkleie nicht mit in die 100%. Das ist eben eine Ausnahme von der normalen Regel. Ich würde also auf das eine Kilo Mehl noch 100 Gramm Haferkleie zugeben, aber, noch ein Aber, nicht einfach so, sondern entweder vorfermentiert oder sogar vorverkocht, weil insbesondere Hafer recht enzymstark ist und die Enzyme stecken in der Schale, in der Getreideschale drin. Wenn ich jetzt dann erquicklich Maß an Kleie, an enzymhaltiger Kleie in den Teig gebe, dann ist das Risiko höher, dass ich mir ein Klitschbrot backe. Deshalb wäre jetzt entweder die Möglichkeit, die Haferkleie durch den Sauerteig bremsen zu lassen, also die Enzyme in der Haferkleie besser gesagt, also daraus einen Sauerteig zu machen oder es mit in einen bestehenden Sauerteig einzuarbeiten, dann mit mehr Wasser, weil Kleie sehr viel Wasser binden kann. Oder ich mache so eine Art Kochstück draus, also ich koche die Kleie mit etwas Wasser auf, um die Enzyme zu denaturieren. Das sind ja Eiweißverbindungen, die dann kaputt gehen bei Erhitzen. Und dann kann ich die Kleie auch schon ein bisschen aufgeweicht, dann natürlich durch das Kochen mit in den Hauptteig hineingeben. Das wären so die zwei Möglichkeiten, die man hat. Also wenn es ein Rezept ist mit Sauerteig, dann würde ich die Kleie einfach in den Sauerteig kippen und ein bisschen mehr Wasser reingeben, bis die Konsistenz wieder die gleiche ist, die man sonst kennt von dem Sauerteig. Und wenn kein Sauerteig im Spiel ist, dann würde ich sie durchaus aufkochen zu so einem dicken Brei und mit in den Hauptteig geben, dann aber ein bisschen Wasser zurückbehalten im Hauptteig, um die passende Konsistenz Stück für Stück wieder zu entwickeln beim Kneten.
Steven hat eine Frage zu Teigtemperaturen. Er arbeitet im Keller, da ist es recht kühl, deshalb verwendet er für die Teigherstellung immer relativ warmes Wasser, also jetzt für einen Pizzateig zum Beispiel 40 Grad und verrührt das dann für die Autolyse. Jetzt fragt er sich, wie lange darf denn das Mehl sozusagen durch das Wasser eine relativ hohe Temperatur haben, ohne Schaden zu nehmen. Er misst immer zwischendurch mit dem Infrarotsensor und hat dann eben stellenweise 30, 32 Grad. Wäre das schlimm, fragt er. Und die Folgefrage dann, wie warm darf die Autolyse insgesamt sein, wenn sie dann nach anderthalb bis zwei Stunden noch 25 bis 26 Grad haben soll.
Grundsätzlich, je höher die Teigtemperatur, umso aktiver sind die Enzyme, die das Mehl mitbringt. Wenn ich jetzt also eine sehr warme Autolyse mache im Vergleich zu einer kühlen Autolyse, dann habe ich mehr Kleberabbau in dem Autolyseteig, also mehr Teiggerüstschwächung, als wenn das bei moderaten Temperaturen stattfindet, bei 20 Grad zum Beispiel. Und zweite Regel, je länger die Autolyse läuft, umso mehr Kleberabbau habe ich, auch durch die Enzyme, weil sie halt über längere Zeit einfach mehr Kleber abbauen können. Und wenn ich beides kombiniere, also sehr warm und sehr lang ist über eine Stunde und eben länger, dann habe ich natürlich das Ganze irgendwie vervielfacht, den enzymatischen Abbau vervielfacht. Es kommt jetzt darauf an, was ich für ein Mehl habe. Wenn ich ein sehr kleberstarkes Mehl habe, dann kann das durchaus sinnvoll sein, damit dann der Pizzateig schön dehnbar ist und ich gut ausziehen kann und auch viel Gas drin ist, was die Poren im Teig schön ausdehnen kann und der Teig quasi ein gutes Gleichgewicht hat zwischen ich kann viel Gas aufnehmen, ich kann es aber auch noch halten, entwickelt. Wenn das kein so kleberstarkes Mehl ist, dann kann das auch nach hinten losgehen. Dann kann nämlich der Teig das Gas nicht mehr gut halten, weil das Klebergerüst so geschwächt ist, dass das nicht mehr möglich ist. Kann ich jetzt nicht einschätzen. Steven schreibt, dass er italienisches Pizzamehl verwendet. Dann gehe ich mal von aus, dass es relativ kleberstark ist und er keine Probleme hat, wenn er das bei 30 Grad ungefähr einstellt, die Teigtemperatur auf 30 Grad einstellt und dann das anderthalb Stunden stehen lässt. Sollte funktionieren. Aber wenn du merkst, Steven, dass dein Teig doch zu weich ist und zu dehnbar, also es ist dehnbarer, als du es haben möchtest, dann würde ich lieber an der Zeit sparen als an der Temperatur, denn die Temperatur der Autolyse spielt ja dann auch eine Rolle für die Teigtemperatur am Ende, denn im Autolyseteig, also Mehl und Wasser ist da drin, ist ja schon fast alles drin, was den Teig irgendwie ausmacht, bis auf das Salz und vielleicht die Hefe. Und ich habe also im Hauptteig dann keine Chance mehr, irgendwie die Teigtemperatur einzustellen. Das muss ich im Autolyseteig schon tun. Und wenn der noch anderthalb Stunden steht, dann kühlt der natürlich auch ein gewisses Maß nach unten, kommt auf die Gesamtteigmenge an, wie schnell das geht. Wenn der also 30 Grad hat und anderthalb Stunden steht, dann passt das, glaube ich, nach meinem Dafürhalten so ungefähr, dass der um 3 Grad fällt, wenn es eine normale Menge ist von ungefähr 1 Kilo Teig. Aber das musst du ausprobieren, das hängt auch von der Raumtemperatur ab, wie schnell der jetzt nach unten fällt. Aber 30 Grad Autolyseteigtemperatur ist schon mal nicht verkehrt, was das Ziel von 26 Grad nach anderthalb bis zwei Stunden angeht. So, habe ich irgendwas vergessen? Lange erzählt und nichts gesagt, ne? Also Enzymatik ist eine wichtige Funktion in dem Autolyseteig. Eigentlich ist er dazu da, den Kleber aufzubauen. Das dauert aber nicht länger als 20, 30 Minuten und alles, was dann drüber hinausgeht, dient dazu, den Kleber wieder ganz gezielt zu schwächen. Und für Pizzateig ist das schon sinnvoll und auch für andere grobbrühige Brote, die Autolyse etwas länger zu halten, wenn man kleberstarkes Mehl hat, damit man eine gewisse Dehnbarkeit im Teig hat und die großen Blasen auch Platz haben, sich auszudehnen.
Jürgen hat einige Brote aus dem Brotbackbuch Nummer 1 gebacken und hat jetzt festgestellt, dass einige sehr nach Hefe schmecken. Dann hat er einmal die Morgenbrötchen gebacken und die waren von außen, haben sie ihm sehr gut gefallen. Allerdings war die Krume etwas kompakt, schreibt er, nicht so fluffig wie echte Bäckerbrötchen. Und auch hier ein deutlicher Hefegeschmack. Zum Kneten hat er den Thermomix verwendet, so dass der Teig tatsächlich sehr warm war am Ende und recht klebrig. Das beschreibt er aber nicht unbedingt als Problem, sondern nur als Tatsache. Ihn stört tatsächlich dieser starke Hefegeschmack und fragt, wie er sich verringern ließe.
Da kommen zwei Dinge zusammen. Einmal habe ich das Buch geschrieben im Jahr 2012, das ist jetzt 11 Jahre her. Und ich habe damals auch, wie viele Einsteiger das auch immer noch tun, mehr Hefe genommen, als ich das heute für richtig halte. Also wenn das eine alte Auflage von Brotbackbuch Nummer 1 ist, dann ist da tatsächlich auch mehr als 1% Hefe im Rezept. Das heißt, die erste Möglichkeit wäre, das Rezept einmal umzuschreiben auf 1% Hefe. Das heißt, einfach gucken, wie viel Hefe ist drin in Prozent, das steht ja schon immer da. Und dann im Hauptteig, also andersrum, die Gesamtsumme der Hefe auf 1% regulieren und dann die Reifzeit ein bisschen verlängern in der ersten Gare. Das wäre das eine, aber ich vermute, dass der eigentliche Hefegeschmack, also dieses Gärige, was rauskommt, dass das eine Ursache von einem zu reifen Teig ist. Denn wenn der Thermomix den Teig knetet, möchte ich gar nicht sagen, sondern verarbeitet, dann macht er den Teig tatsächlich sehr warm. Also man müsste eigentlich mit Eiswasser arbeiten, statt mit der Wassertemperatur, die da im Brotbackbuch Nummer 1 steht. Und dann hat man die richtige Teigtemperatur. Wenn man die nicht hat und der sehr warm ist, also ich vermute, der war deutlich über 30 Grad, dann reift der Teig viel, viel zu schnell. Also wenn er 26 haben sollte und er hat zum Beispiel 31 Grad Teigtemperatur, dann reift er doppelt so schnell, als geplant war. Und dann ist er definitiv zu reif und damit auch zu hefig, zu gärig, hat ganz seltsame Aromen, die man eigentlich nicht in dem Brötchen haben möchte. Also hier kommt es ganz sehr darauf an, dass man auf die Teigtemperatur achtet. Wenn man das mit dem Thermomix tut, das Mischen, Kneten, dann unbedingt Eiswasser verwenden, damit man am Ende dann doch die 25, 26 Grad Teigtemperatur hat. Das ist ganz wichtig. Wenn es die Neuauflage von Brotbackbuch Nummer 1 ist, dann gibt es übrigens diese Hefethematik nicht mehr. Da habe ich alle Rezepte umgeschrieben auf 1% Hefe maximal und auch die Sauerteigführungen bei den anderen Rezepten ein bisschen angepasst auf das, was ich heute lebe und lehre und selber esse.
Genau, statt des Eiswassers könnte man sonst auch den Thermomix weglassen und die Hand nehmen, oder?
Ja, das geht auch. Dann muss man aber wiederum andersrum aufpassen, weil das Handkneten den Teig in aller Regel auskühlt. Also wenn die Raumtemperatur über der eingestellten Teigtemperatur ist, dann andersrum. Wenn die Raumtemperatur kälter ist als die eingestellte Teigtemperatur, und das ist in aller Regel so, dann gleicht sich der Teig beim Handkneten der Raumtemperatur an, weil der Tisch ja die Raumtemperatur hat und die Luft ringsrum hat auch die Raumtemperatur. Da sinkt also die Teigtemperatur. Insofern müsste man dann bei Handknetung etwas wärmeres Wasser nehmen, als am Rezept steht, damit man von weiter oben kommt und dann am Ende durch das Handkneten auf eine Temperatur fällt, die man als Ziel hat, also die 26 Grad.
Noch vielleicht kurz ein Wort zur Fluffigkeit von in Anführungsstrichen echten Bäckerbrötchen. Die Brötchen, die man im Haushaltsofen zu Hause mit natürlichen Mitteln backen kann und auch im Bäckerofen mit natürlichen Mitteln backen kann, sind zwar fluffig, aber nicht so wie diese Brötchen, an die wir uns mittlerweile leider gewöhnt haben, die man bei ganz normalen Bäckern kaufen kann. Das ist mit natürlichen Mitteln nicht hinzubekommen.
Ja, das liegt vor allem an den Mittelchen, die da nicht rein sollen, aus unserer Sicht, also Emulgatoren und technischen Enzymen, die dann ein Volumen erzeugen, das die Natur nicht vorgesehen hat mit dem Mehl. Insofern ist das keine Vergleichsgröße. Also wenn man die Erwartung hat, mit einem normalen Rezept, selbst wenn es richtig gut ist und richtig gutes Mehl, auf ein Volumen zu kommen, wie das, das man in den Bäckereien findet, in den meisten Bäckereien, bei einer noch kleineren Einwaage wohlgemerkt, als die, die man zu Hause nimmt, dann kann man es gleich bleiben lassen. Dann sollte man zum Bäcker gehen.
Die nächste Frage kommt von Marie-Christine. Sie fragt, ob sie auch mehrere Gärkörbe im Voraus befüllen und die Brote dann nacheinander backen kann. Oder ob der Teig jeweils nur eine Stunde im Gärkorb liegen darf. Sie möchte nämlich gerne an einem Tag mehrere Brote backen, um nicht mehrere Tage nacheinander den Backofen aufzuheizen und entsprechend dann sehr viel Energie zu verbrauchen.
Das geht leider nicht so einfach, wie sich das Marie-Christine vorstellt. Wenn ich jetzt aus einem Rezept 3 Brote herstellen möchte, also 3 Kilo Teig statt 1 Kilo Teig herstelle und die dann alle 3 forme und in den jeweiligen Gärkorb gebe und dann das erste Brot nach Plan backe, dann sieht das super aus. Wenn ich das zweite Brot dann danach abbacke, vielleicht noch mit einer halben Stunde Nachheizzeit für den Backstein, dann mit viel Glück reißt es nicht mehr auf, aber fällt auch nicht ein, also ist so ein bisschen glatt und vielleicht ein bisschen flacher als das erste. Und dann wieder eine halbe Stunde aufheizen und dann erst kommt das dritte Brot rein, also dann nach, muss ich überlegen, nach ja insgesamt 1,5 bis 2 Stunden mehr Reifezeit als das vorherige. Dann ist es entweder im Gärkorb schon eingefallen oder fällt dann beim Rausstürzen ein und gibt ein Fladenbrot. Die Taktik wäre anders zu handhaben. Entweder muss man den Teig 3-mal mit Zeitversatz, also mit 1,5 Stunden Zeitversatz, anrühren, kneten. Das ist ein bisschen aufwendig. Oder man knetet ihn tatsächlich als 3-Kilo-Variante, teilt ihn dann, formt ihn dann und stellt den einen Gärkorb ganz normal auf Gare und alle anderen beiden in den Kühlschrank. Sofort nach dem Formen in den Kühlschrank. Dann können Sie da weiterreifen. Das ist ein Kilo Teig und der Gärkorb schützt den Teigling auch noch ein bisschen vor der Kälte. Also es braucht ein bisschen, bis die wirklich durchgekühlt sind und kaum noch aufgehen. Und das ist ungefähr die Zeit, die das andere Brot zum Backen braucht und zum Nachheizen der Ofen. Und dann kommt der erste Teigling raus aus dem Kühlschrank und geht in den Backofen. Der zweite ist dann mittlerweile schon auch so durchgekühlt, dass er nicht mehr großartig weitergeht und kann dann auch ganz entspannt nach dem zweiten Brot gebacken werden. Das wäre eigentlich die beste Taktik. Setzt immer voraus, dass der Kühlschrank 5 Grad hat und nicht 10 Grad und dass auch nicht alle 2 Minuten irgendwer aus der Familie den Kühlschrank aufmacht, weil er irgendwas zu essen sucht. Aber wenn das gegeben ist, also wenn der Kühlschrank zubleibt und ungefähr 5 Grad hat, dann sollte das funktionieren, dass man 3 Kilo ansetzt und 2 Kilo davon jeweils in einem Gärkorb in den Kühlschrank packt und nacheinander wegbäckt.
Barbara überlegt, das Süße-Brote-Buch zu kaufen, hätte aber gerne gewusst, ob da auch Rezepte mit Dinkelmehl drin sind, beziehungsweise wie sie dann Rezepte auf Dinkelmehl umbauen kann.
Im Süße-Brote-Buch gibt es, wenn ich mich richtig erinnere, keine Rezepte mit Dinkel. Doch, eins gibt es, glaube ich, ist ein Dinkelzopf, wenn ich mich richtig erinnere. Aber das Süße-Brote-Buch ist ja so konzipiert, genau wie das Brötchenbackbuch, dass traditionelle Rezepturen und Gebäcke als Vorlage dienten. Und traditionelle Süßgebäcke und auch Brötchen wurden nicht mit Dinkel gebacken, sondern mit Weizen. Deshalb gibt es da auch Weizengebäcke im Buch. Natürlich kann man die umbauen auf Dinkel. Es kommt aber im Zweifel immer ein etwas anderes Gebäck raus, weil Dinkelmehl andere Backeigenschaften hat als Weizen. Wenn man es doch tun möchte, dann wären mögliche Taktiken einerseits ein Mehlkochstück aus 3-10% des Mehles herzustellen. Oder ein Quellstück aus Leinmehl zum Beispiel oder aus Lohsamenschalen. Das kann man alles dezidiert nachlesen, auch im Blog, in den häufigen Fragen, beziehungsweise dann im Lexikon unter dem Stichwort Kochstück, Quellstück. Aber der Kürze halber hier angedeutet, ein Mehlkochstück, nehmen wir mal an, wir machen das aus 5% des Mehles, also wenn ich 1 Kilo Mehl verwende, dann aus 50 Gramm Mehl und der 5-fachen Wassermenge, ich würde dann also 50 Gramm Mehl mit dem gesamten Salz, das noch in den Hauptteig kommen soll, und 250 Gramm Wasser vermischen, kalt vermischen, anrühren mit dem Schneebesen, auf den Herd stellen, ständig rühren und aufheizen, so schnell wie es geht, hochheizen, aufkochen, bis es abbindet, eindickt, dann eine Frischhaltefolie direkt auf die Oberfläche legen und auskühlen lassen. Dann habe ich einen Pudding, schnittfestes Wasser und den gebe ich dann in den Hauptteig, lasse erstmal die Wassermenge, die da drin steckt, aus dem Hauptteig weg und schütte dann Wasser nach, bis die Teigkonsistenz passt. So, nun haben wir süße Gebäcke. Da ist in aller Regel wenig Wasser drin. Im Zweifel ist da eher Milch drin. Dann würde ich das Ganze mit Milch vorbereiten. Und wenn mir Flüssigkeit fehlt, dann habe ich natürlich einen Zappen. Dann geht das nicht. Dann kann ich kein Mehlkochstück kochen, weil Eier mit Mehl aufkochen, das macht nicht so viel Sinn. Deshalb kommt dann unter Umständen das Leinmehl zum Zuge. Da kann ich auch Wasser dran binden, dann könnte ich jetzt weniger Wasser als regulär dran binden, damit ich sozusagen keine Teigerweichung bekomme durch das Quellstück. Leinmehl ist das Mehl aus dem Trester der Leinölgewinnung, also wenn ich Goldleinsaat in dem Falle entöle und den Rückstand, den Presskuchen, trockne und aufmale, dann bekomme ich dieses Leinmehl, das bindet sehr viel Feuchtigkeit. Normalerweise würde man das auch 1:5 verquellen, also auf 50 Gramm Leinmehl, 250 Gramm Wasser. Das würde mir aber den süßen Brotteig zu weich machen, vor allem wenn da keine Flüssigkeit reinkommt, außer Ei. Dann könnte ich nur 1:3 oder 1:2 verquellen, dann habe ich einen ziemlich festen Brocken und der macht sich in der Teigkonsistenz nicht mehr bemerkbar. Ich habe trotzdem mehr Wasser drin, als würde ich das Ding rauslassen. Also da muss man ein bisschen spielen, aber bei normalen Rezepten oder bei Rezepten, wo viel Milch oder viel Wasser drin ist, dann macht sich schon das Mehlkochstück ganz gut und im Zweifel auch das Quellstück mit Leinmehl.
Dann muss man vielleicht nur bedenken, bei den süßen Broten, da braucht man ja manchmal ein sehr starkes Klebergerüst, gerade wenn ich an den Panettone denke. Und wenn wir dann mit alten Dinkelsorten arbeiten, dann kann es einfach sein, dass wir damit das Ergebnis nicht erzielen können, was wir mit dem starken Weizen schaffen können.
Uns sind die Fragen ausgegangen, zumindest soweit wir die E-Mails alle abgegrast haben nach interessanten Fragen für den Podcast. Wir haben wieder eine knappe halbe Stunde Sendezeit gehabt. Hoffen, dass es euch gefallen hat, dass ihr wieder was gelernt habt dabei und freuen uns auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt Frage sucht Antwort. Euch eine schöne Zeit bis dahin und adieu.
Bis dann. Tschüss.
Die nächste Folge von Plötzlich Bäcker, dem Brot-Podcast, gibt es ganz bestimmt. Wenn du bis dahin meine Arbeit am Blog oder für diesen Podcast unterstützen möchtest, dann klicke dich auf plötzblog.de/unterstützen. Vielen Dank.